Ihr könnt ja schon mal in der Zwischenzeit, wo ich hier Dönekes mache, könnt ihr den Bibeltext aufschlagen. Der stammt nämlich aus Jeremia 34 und mir kam schon jemand im unteren Bereich der Gemeinde entgegen, der Dieter, und sagte, ich weiß, worüber du heute predigst. Habe ich mich gefragt, woher weiß der das? Hat der Sascha das verraten letztes Mal? Wahrscheinlich. Jeremia 34. Und hat er gesagt, predigst du auch über das, was da steht? Das ist ja normalerweise meine Gewohnheit, dass ich über den Bibeltext dann auch predige. Ab Vers 8 geht das los. Und ich lese euch diesen Text nochmal mit euch zusammen. Jeremia 34, ab Vers 8, ein sehr interessanter Text. Und ich werde auch den Gästen noch erklären, der Zusammenhang gleich unserer Predigtreihe. Denn das ist heute die zweitletzte Predigt in einer Predigtreihe, die sich etwas verteilt hat über mehrere Monate aus terminlichen Gründen über das Sabbatjahr. Aber erstmal der Text, Jeremia 34, ab Vers 8. Eine weitere Botschaft erhielt Jeremia vom Herrn, nachdem König Zedekia mit dem ganzen Volk, das in Jerusalem lebte, einen Bund geschlossen hatte. Dieser Bundesschluss hatte das Ziel, eine Freilassung auszurufen. Alle hebräischen Sklaven und Sklavinnen sollten freigelassen werden. Kein Judäer sollte künftig einen Volksgenossen als Sklaven halten. Alle, die dem Bund beigetreten waren, die Minister und das ganze Volk, hörten den Beschluss, dass jeder seinen Sklaven und seinen Sklavinnen die Freiheit wiedergeben sollte. Da gehorchten sie pflichtbewusst und gaben sie frei. Allerdings bereuten sie es eine kurze Zeit später wieder und versklavten erneut die soeben freigelassenen Sklaven. Da sprach der Herr folgende Worte zu Jeremia. So spricht der Herr, der Gott Israels. Vor langer Zeit, als ich eure Vorfahren aus der Sklaverei in Ägypten befreit habe, habe ich einen Bund mit ihnen geschlossen. Ich gebot ihnen alle 7 Jahre, sollt ihr euren hebräischen Bruder freilassen, der sich euch als Sklave verkauft hat. 6 Jahre soll er dein Sklave sein, aber dann sollst du ihn als freien Mann gehen lassen. Aber eure Vorfahren hörten nicht auf mich und waren mir nicht gehorsam. Heute habt ihr es gerade andersherum gemacht. Ihr habt einen richtigen Beschluss gefasst, als ihr für eure Volksgenossen die Freilassung ausgerufen habt. Diesen Beschluss habt ihr vor mir durch einen Bund bekräftigt im Tempel, der meinem Namen geweiht ist. Allerdings habt ihr euch danach wieder anders besonnen und habt damit meinen Namen geschändet. Jeder von euch hat seinen Sklaven oder seine Sklavin zurückgeholt, obwohl ihr sie doch freigelassen hattet und sie damit freie Verfügungsgewalt über sich selbst bekommen hatten. Deshalb spricht der Herr. Letztendlich habt ihr mir nicht gehorcht, denn ihr habt die Freilassung für eure Brüder und eure Nächsten zwar ausgerufen, letztendlich aber nicht ausgeführt. Deshalb rufe ich eine Freilassung über euch aus, spricht der Herr. Ich liefere euch dem Schwert, dem Hunger und der Pest aus. Alle Königreiche der Erde werden entsetzt sein, wenn ich euch das antue. Als ihr vor mir feierlich den Bund geschlossen habt, habt ihr ein Kalb in der Mitte durchtrennt. Danach seid ihr zwischen diesen Hälften hindurchgeschritten. Den Männern, die meinen Bund gebrochen haben, soll es nun genauso gehen wie diesem Kalb. Die höchsten Minister von Juda und die von Jerusalem, die Hofbeamten, die Priester und das ganze Volk, die zwischen den Hälften des Kalbes hindurchgeschritten sind, sollen ihren Feinden in die Hände fallen. Sie sollen in die Gewalt derer gelangen, die danach trachten, sie zu töten. Ihre Leichen sollen Aasgeiern und wilden Tieren als Fraß dienen. Zedekia, den König von Juda, werde ich samt seinen höchsten Ministern ihren Feinden ausliefern und in die Gewalt derer geben, die sie töten wollen. Im Augenblick ist der babylonische König zwar von dieser Stadt abgezogen, ich will jedoch sein Heer zurückrufen, damit sie weiterhin gegen diese Stadt kämpfen. Sie werden sie erobern und mit Feuer verbrennen. Auch alle übrigen Städte Judas will ich zu einer unbewohnten Wüste machen. Schöner Text, ne? Ist ein Gerichtstext. Ein typischer alttestamentlicher Gerichtstext mit einer aber interessanten Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte hat etwas zu tun mit unserem Projekt Sabbatjahr. Und für diejenigen, die das nicht wissen, wir sind hier als Gemeinde an einem spannenden Abenteuer. Das Konzept des Sabbatjahres wollen wir nicht eins zu eins einfach nur durchführen und ausführen, so wie das hier die Leute machten, die freigelassen haben, nur weil es da drin steht. Aber mit dem Herzen waren sie überhaupt nicht dabei.
Wir möchten dran gehen mit dem Herzen und überlegen, was kann das bedeuten? Welche Frucht liegt für uns darin? Welche Übungen müssen wir in diesem Jahr machen? Übungen des Loslassens, des Freilassens, der Gerechtigkeit. Dazu dienen auch die Tafeln da draußen. Die Selbstverpflichtungen, wie wir sie nennen. Auch ein anderer Text in der Bibel, wo es um das Sabbatjahr geht, wo sich das Volk verpflichtet, wir wollen dieses und jenes tun. Dabei geht es bei uns um den Grundgedanken der Verteilung unseres Kapitals. Und das ist nun mal das Ehrenamt und die Arbeit in unserer Gemeinde. Es hat mehrere Aspekte. Wir haben sie sukzessive vorgeschlagen und vorgestellt. Wir können das nicht alles hier nachholen, aber das ist das Abenteuer, in dem wir uns befinden. Aber wir gehen noch mal ein bisschen zurück in die Zeit. Es ist ja eine interessante Zeit. Wir müssen erst mal begreifen, geschichtlich, was ist denn hier passiert. Wir befinden uns in Jerusalem offensichtlich, das haben wir verstanden, im Jahr 589 oder 88 vor Christus. Sozusagen 5 vor 12 für diejenigen, die sich ein bisschen mit den Zahlen oder mit der Geschichte Israels auskennen. Ein Volk kurz vor seinem Ende. Eine Dramatik, in die uns unser Predigttext hier mitten hineinwirft. Es gibt natürlich auch einen großen Bogen, den es zu beachten gilt, den uns die Bibel auf vielen Seiten schildert. Wieder und wieder versucht Gott, sein Volk daran zu erinnern, dass sie doch einen Bund geschlossen haben. Und das Wort Bund ist hier auch oft erwähnt. Eine Abmachung. Dieser Bund hat einen Inhalt. Seine Abmachungen lesen wir auf vielen Seiten der Bibel. Das sind die Bücher, die hier nur angedeutet werden. Es sind präzise Anweisungen. Sie beinhalten Gesetzesgebungen. Gesetzgebungen für das Gemeinwesen, für den Schutz von Gefangenen, für den Schutz von Sklaven und Leibeigenen. Heilvolle Ordnungen für eine heilvolle Gesellschaft, die die Schwachen nicht vergisst. Das ist der Inhalt dieses Bundes, kurz gefasst. Aber diese Geschichte des Bundes zwischen Gott und seinem Volk geht nun genau an dieser Stelle einem dramatischen Ende zu. Der babylonische König hatte bereits vor 9 Jahren die Stadt überfallen. Deswegen gab es überhaupt Zedekia. Zedekia war von ihm eingesetzt worden. Ein Vasallenkönig, könnten wir sagen, ein Umfaller auch, also jemand, der etwas eher ferngesteuert dort war von Babylon. Aber er will sich unabhängig machen gegen den Willen Gottes und in diesem Fall auch den Willen der Babylonier. Spekuliert dieser Zedekia darauf, dass wenn er sich verbündet mit dem Süden, also mit dem Feind seines Feindes, mit den Ägyptern, dann könnte er sich vielleicht wieder unabhängig machen. Er holt also Hilfe aus Ägypten. Und ihr könnt euch vorstellen, der König aus dem Norden, also der aus Babylon, der ist nicht sehr glücklich darüber, dass sein Vasallenkönig dann nun versucht, ihm von hinten durch die Brust ins Auge sich die Unabhängigkeit zu erschleichen. Also beginnt er ganz amtlich einen Feldzug gegen Jerusalem, belagert die Stadt. Und tatsächlich, genau in dieser Belagerung kommt der Pharao, Apries hieß der damals, vermeintlich zu Hilfe. Er zieht gegen Jerusalem und alle, die in dieser Stadt eingeschlossen sind, Zedekia allen voran, freuen sich. Jetzt kriegen die Babylonier einen auf die Glocke und unser Plan geht auf. Und tatsächlich für einen kurzen Moment ziehen die Babylonier sich zurück. Es gibt einen taktischen Rückzug. Die überlegen natürlich auch genau, was sie machen. Und es scheint, als ob der Plan aufgeht. Und auf diesem Hintergrund sehen wir jetzt das, was hier passiert mit den freigelassenen Sklaven. Da werden wir das wohl zu begreifen haben. Zedekia will sich frei machen aus dieser Vasallenschaft von Babylon. Jerusalem wird belagert. Das heißt, man befindet sich in einer großen Krise. Der Druck ist sehr hoch. Und vermeintlich, so sehen es viele Kommentatoren der Bibel, ist das auch der Grund, warum man sich in der Krise dann doch auch gerne fromm zeigt und als letzte Ausflucht guckt, was steht denn im Buch drin. Und da steht drin, dass man die Sklaven und Sklavinnen freilassen soll. Alle 7 Jahre. Der Text hat es genau auch wiederholt. Und wahrscheinlich waren die Hintergedanken ein paar andere, die Motive wohl eher gemischt und auch ein wenig eigennützig, denn wenn man eine Belagerung auszustehen hat, dann hat man ja motiviertere Leute, die mitkämpfen, wenn man Befreite hat, als wenn man da Sklaven hinschickt, um da auch noch zu kämpfen und irgendwie die Verteidigung aufzubauen. Und das war wohl der Hintergrund. Not macht erfinderisch, in der Hitze der Krise macht ja mancher von uns fromme Versprechen und Gelübde. Und dann kommt es aber anders. Das erzählt uns auch die Geschichte. Sie hören, dass der Pharao im Anmarsch ist und dann machen die Babylonier einen Rückzug. Aha, der Plan scheint erstmal aufzugehen. Und das ist genau der Punkt, an dem wir uns befinden in dem Text. Kaum hat sich der Staub gelegt, die Luft ist wieder frei, wird auch prompt und mit Gewalt der Erlass zur Freilassung der Sklavinnen und Sklaven zurückgenommen, rückgängig gemacht. Und anhand dieses Vorgangs, den ich jetzt etwas detailliert, minutiös sozusagen beschrieben habe, der ganz interessant ist, müssen wir ein paar Beobachtungen machen. Die erste Beobachtung habe ich überschrieben, die Übung des Loslassens. Es ist ja ein Text hier, ein Textabschnitt, der nicht zu den bekanntesten im Alten Testament zählt. Es sei denn, ihr seid wirklich gut drauf und ich hätte euch gesagt, Freilassung der Sklavin und Wortbruch und ihr hättet gesagt, ja klar, kennen wir, ist wieder Durchzug durchs Rote Meer, haben wir drauf. Aber er gehört zu den Erzählungen, die mit dem Ende des Nationalstaates vor dem babylonischen Exil in Verbindung gebracht werden und werden müssen. Doch ist es keine Randerzählung, auch wenn sie uns vielleicht nicht so geläufig ist. Hier werden nämlich kritische Weichenstellungen eingeleitet, wie wir das auch sehen. Nur äußerlich geht es hier um Politik. Eigentlich geht es um den inneren Kern, wie so oft, deswegen wird es uns in der Bibel geschildert, nämlich um die Beziehung zu Gott und wie sie gelebt und ausgestaltet wird. Darum, ob man Gott vertraut, dass er auch in der Krise beziehungsweise aus der Krise führt. Also, wenn ihr ein bisschen genauer hineinschaut, ist es ja auch ein bisschen schräg. Im gleichen Kapitel, in Vers 2, 3 und 4, also gleiches Kapitel, Jeremia 34, wird eine prophetische Ansage gemacht. Eine, die bei Jeremia immer wieder gemacht wird, nämlich Israel wird überleben, wenn es aufgibt und sich dem Feind ergibt. Das ist keine Botschaft, mit der Jeremia sich beliebt gemacht hat. Das könnt ihr an vielen Kapiteln lesen. Das war nicht politisch korrekt. Das ist eben das Schicksal, das Los eines Propheten, dass er auch mal das sagen muss, was in der Bildzeitung dann verdreht und ganz anders ankommt. Da hat kein Nationalstolz Platz, kein eiserner Überlebens- und Kampfeswille. Es ist dies die letzte Möglichkeit, der letzte Weg aus der selbstgemachten Krise, den Gott anbietet. Und diese Möglichkeit heißt loslassen, laufen lassen. Die Dinge laufen zu lassen, darauf zu vertrauen, dass Gott aus den Konsequenzen meines Handelns eine neue Geschichte stricken wird. Eine heilvolle Geschichte, eine schwere Übung. Loslassen, anerkennen, loszulassen. Die Übung des Loslassens ist für uns eine schwierige Übung. Eltern müssen sie machen an einem bestimmten Punkt, wo ihre Kinder groß werden oder wo die Kinder vielleicht mit Problemen ankommen, die sie nicht mehr bewältigen werden. In der Zeit des Umbruchs bei mir beruflich und von meiner Berufung her in diesen Monaten habe ich festgestellt, es ist gar nicht das Neue, was mich schreckt, sondern es ist das Loslassen dessen, was ich hatte und liebte, was schwerfällt. Loslassen ist hier die Übung. Einer, der sich eingestehen kann, dass er ein Suchtproblem hat, so sagt es der erste Punkt, der das 12-Punkte-Programm ist, der anonymen Alkoholiker, der muss als erstes anerkennen, dass er zu schwach ist und muss loslassen, die eigene Kontrolle aufgeben. Und hineingeflochten in diese Forderung Gottes, es laufen zu lassen, kommt es zu einer zögerlichen Reaktion. Dieses Loslassen dann auch in die Tat umzusetzen, praktisch werden zu lassen und die Festgehaltenen, die Unterdrückten, Die Sklavinnen und Sklaven wird hier das vom Text genannt. Und es handelte sich um Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das ist, wird auch deutlich gemacht. Loszulassen, es kommt zu einem guten Impuls, es wird etwas umgesetzt. Es handelt sich ja hier um eine Handlung des Sabbatjahres. Es wird auch extra Bezug darauf genommen und gesagt, das ist eine Sabbatjahrhandlung. Da wird auch gesagt, ich hatte das denen gesagt, das haben die aber nie so gemacht. Und jetzt machen wir das doch mal. Dann sagen alle, ja, dann machen wir das mal. Das Praktizieren von Freiheit und von Freilassung. Wenn wir also ein Sabbatjahr begehen als Gemeinde, dann nicht, weil wir krampfhaft ein altes Gebot wiederbeleben wollen, sondern weil wir lernen wollen, Dinge loszulassen und Gott anzuvertrauen. Das ist die tiefere Übung hierbei. Das ist die erste Lektion. Dann habe ich noch eine zweite Lektion, die ich daraus ziehe. Die habe ich überschrieben, die Qualität des Miteinanders. Das drängt sich hier ja geradezu auf. Am vorläufigen Ende dieser Geschichte, der Geschichte Israels, steht nicht die persönliche Frömmigkeit. Da steht nicht der Tempelkult, die Opferrituale. Ganz anders, hier wird uns gesagt und deutlich gemacht, das Versagen ab Mitmenschen, die Unmenschlichkeit, die fehlende Gemeinschaft, das mangelnde Miteinander, das ist nicht der Kavaliersdelikt hier, sondern das ist das, was das eigentliche Gericht Gottes, und ihr habt die Texte gehört, die waren jetzt nicht irgendwie schön, nach sich zieht. Das Miteinander, die Qualität des Miteinanders. Diese Erkenntnis haben wir als protestantische Christen oft hinter der persönlichen Frömmigkeit versteckt. Ich muss alleine mit meinem Gott klarkommen. So höre ich immer wieder bei Besuchen. Ich kann meinen Glauben alleine pflegen. Und manchmal wage ich sogar bei solchen Besuchen zu widersprechen und sage, nein, das musst du nicht alleine, sondern du musst es mit deinem Nächsten. Im Miteinander. Und das ist auch nicht nur eine Option, sondern das ist ein Auftrag. So bewährt sich Glaube. Nicht alleine zwischen mir und Gott, sondern erst im Miteinander. Und wir können das im Text nachvollziehen. Guckt mal, wie die Prophezeiung, die dem Zedekia gegeben wird, sich wendet. Ja, wenn ihr in den Text reinschaut, noch in Vers 5, den haben wir nicht gelesen, da wird gesagt, dass Zedekia, wenn er sich an die Anweisungen Gottes hält, in Frieden sterben wird. Steht da wörtlich. Er wird in Frieden sterben. Wird ihm gesagt, in diesem gleichen Kapitel. Hat sich diese Prophezeiung erfüllt? Naja, wenn wir weiter zurückgehen, die Geschichte bis zum Ende durchdeklinieren, kommen wir ins Kapitel 39, da steht ganz genau, was sich erfüllt hat und wie es sich erfüllt hat. Da steht, Zedekias Söhne werden bei der Einnahme Jerusalems vor seinen Augen umgebracht, ihm werden die Augen geblendet und er wird gefangen nach Babel gebracht. Ich weiß nicht, wie weit euer Interpretationsspielraum da ist, aber für mich ist das keine Definition von in Frieden sterben. Das ist das, was die Theologen eine konditionale Prophezeiung nennen, nämlich eine Ansage, die gleichzeitig aber auch an Bedingungen geknüpft sind, wie die meisten der Prophezeiungen in der Bibel an Bedingungen geknüpft sind. Und meistens eben an die ganz einfache Bedingung, ob man bereit ist, Gott machen zu lassen, das, was er machen möchte und das, was er angekündigt hat. Und dazwischen, zwischen diesen beiden Prophezeiungen, also zwischen dem, Zedekia wird in Frieden sterben und, naja, dieser Gerichtsankündigung jetzt doch nicht, passiert eben das, was wir hier gelesen haben, der Betrug, der Wortbruch an den freigelassenen Sklaven, wendet die eben noch gegebene Prophezeiung in Gericht. Der Betrug an den Sklaven ist für den Text und für Gott, das macht er ganz deutlich hier, Betrug an Gott. Hier klingt schon das Neue Testament durch, das uns beibringen wird, im Mitmenschen begegnet uns Gott. Und ich komme gerade von einer Predigt, die ich schon gehalten habe heute Morgen bei der russlanddeutschen Gemeinde. Da ging es um den Schalksknecht, jener, von dem Jesus erzählt, dem ein ganzes Vermögen erlassen wird, aber der nicht bereit ist, seinem Nächsten das zu vergeben. Das ist eigentlich der neutestamentliche Paralleltext zu dem, was hier geschieht. Wir deuten also richtig, wenn wir hier bereit sind zu erkennen, dass es Gott selbst in der Krise der Belagerung nicht egal ist, wie wir miteinander umgehen. Wir können es auch positiv formulieren. Gottes Wille und unser Auftrag ist es, für Freiheit zu sorgen. Ihr habt das vielleicht mitgekriegt, in dieser Woche in den Medien war das Thema Lohnsklaverei ganz aktuell. Günter Jauch hat was gemacht. Am Sonntagabend, Montagabend lief im ARD eine große Reportage, die war da schon vorangekündigt. Da geht es um moderne Formen der Sklaverei hier mitten unter uns in Deutschland. Nicht eingehaltene Zusagen von Arbeitnehmern. Sklaverei durch Lohnausbeutung, glatten Betrug, einfache Unmenschlichkeit. Man nimmt die Leute aus, man gibt ihnen kaum Geld, man lässt sie hausen in menschenunwürdigen Umständen. Das passiert bei uns, in Europa, in Deutschland, bei uns. Das heißt, ein Sabbatjahr, wenn wir es eingehen und recht verstehen, und es geht ja hier um das Verstehen von Nachfolge und von Handeln, muss uns lehren, dass es nicht nur ein Eigennutz ist, nach dem Motto, wir ruhen uns aus, uns geht es gut, wir lassen mal ein paar Sachen sein, sondern es muss uns in das Thema des Miteinanders auch gesellschaftlich hineinführen. Und es darf auch gerne eine politische Dimension annehmen. Wir können darüber diskutieren in diesem Jahr, wie man seinen Protest gegen ungerechte Zustände in der Gesellschaft wirksam anbringen kann. Und es gibt in dieser Gemeinde auch schon Menschen, die das praktizieren und die uns darin anleiten können. Und dann habe ich noch eine dritte Erkenntnis, die dann wieder auch ganz konkret auf uns zurückfällt und in uns das Gefühl hervorbringt, da werde ich irgendwie, fühle ich mich erwischt. Nämlich, frommes Handeln beruht nicht immer auf frommen Motiven. Das ist eine bittere Erkenntnis. Frommes Handeln beruht nicht immer auf frommen Motiven. Am spannendsten ist in diesem Text natürlich, wie bei einem guten Tatort, die Frage nach den Motiven. Die Motive. Hatte der Täter ein Motiv? Und welches? Eifersucht. Rache. Nur der Romantiker und der Idealist glauben an die reinen Motive. Dass wir Dinge also aus eindeutigem und möglichst löblichem, ja sogar selbstlosen Antrieb angehen. Der Text beginnt ja hier auch mit einer löblichen Initiative. Da werden Sklavinnen und Sklaven freigelassen. Da kann man ja überhaupt nichts dagegen sagen. Aber die Rücknahme dieser Entscheidung macht deutlich, dass die Motive nicht idealistischer oder gar frommer Natur waren, sondern offensichtlich einer Drucksituation geschuldet, in der man wähnte, sich durch diese Handlung einen gewissen Vorteil zu verschaffen. Gemischte Motive. Und genau das ist der dritte Punkt. Frommes Handeln beruht nicht immer auf frommen Motiven. Es gibt offensichtlich eine Außenperspektive und es gibt eine Innenperspektive. Genau diese Diskrepanz zwischen Innenperspektive und Außenperspektive ist es, die uns große Probleme macht, wenn nämlich Jugendliche das genau erfassen. Die sensibel sind, wenn sie unsere frommen Sprüche hören, aber genau wissen, wie wir leben und ob wir es nicht so gemein meinen. Und dann ruckzuck aus der Gemeinde weg sind, weil sie denken, fromme Sprüche kann ich mir auch sparen. Wir müssen mit dieser Erkenntnis bitte selbstkritisch umgehen, sie nicht gegen die anderen wenden. Der Text legt mir also nahe, mich selber zu überprüfen, was denn meine frommen Motive sind und wie selbstlos sie sind oder ob sie nicht, wie meine Meinungen und meine Agenda, die ich in der Gemeinde vorbringe, auch eine gehörige Portion Eigennutz sind. Und genau diese Gelegenheit bietet ja ein Sabbatjahr. Dass wir uns überprüfen, ob wir nur fromme Veranstaltungen abhalten oder ob wir nur unsere eigene Ruhe suchen oder ob wir echtes Interesse an Freilassungen, an dem Thema Freiheit haben. Die Freiheit, wenn wir davon reden, das ist bei uns ja nicht die physische Freiheit, die die meisten von uns genießen. Es ist ja die Freiheit von Meinungen, die Freiheit auch abweichen zu dürfen, die Freiheit der Forschung, die wir praktizieren, auch an unserer Hochschule, die Freiheit, Jan Kosak hat vor ein paar Wochen erst bei der Ordination von Sascha darüber gesprochen, Vielfalt zu wagen. Und da hängt immer ein Preis dran. Da hängt ein Preis dran. Wie damals bei denen, die ihre Sklavinnen und Sklaven freiließen. Für sie bedeutete das eben, der Preis war, huch, jetzt muss ich bestimmte Arbeiten selber machen. Oder huch, jetzt muss ich einen dafür bezahlen, dass er mir diese Arbeiten macht. Das ist unangenehm. Vorher war es irgendwie angenehmer. Das heißt, wir müssen immer sehen, Freiheit ist nicht das große Wort, mit dem wir in die Politik ziehen können, sondern das ist ein Preis, den wir zu zahlen bereit sein müssen. Und für uns heute, ein Sabbatjahr soll uns daran erinnern, hat die Freiheit immer noch einen Preis. Ich muss haushalten, dass sich in der Gemeinde jemand entscheidet, nicht teilzuhaben, ist seine Freiheit. Ich kann niemanden zum Engagement zwingen, ich kann aber immer einladen. Das Beispiel unseres Textes. In diesem Beispiel tritt ja die Schattenseite hervor, dessen, dass wir nicht bereit sind, diesen Preis zu zahlen. Und die Schattenseite hier ist eindeutig gewalttätig. Die eben noch freigelassenen Sklaven werden wieder mit Gewalt zum Dienst gezwungen. Erst in diesem Handeln wird das eigentliche Motiv der Freilassung deutlich und es wird deutlich als reiner Eigennutz und Habgier. Das ist das Tragische. Man war sich letztlich auch in der Freilassung, in der Ausübung der frommen Praxis selbst der Nächste. Und die folgenden Worte sind Gerichtsworte und sie sind eben dadurch ausgelöst, dass eine an sich gute und fromme Handlung rücksichtslos rückgängig gemacht wird. Von wegen, erfülle dem Herrn deine Gelübde, wie es noch im Psalter heißt. Der Text führt uns, und deswegen, er beginnt ganz gut, aber er endet ein bisschen gruselig. Er führt uns ins Gericht hinein. Kein schönes Ende. Da ist davon die Rede, dass diejenigen, die den Wortbruch an Gott begehen, so werden sollen, und jetzt wird das interessant, sie sollen so werden wie das Kalb, zwischen dessen Stücken sie hindurchgingen. Habt ihr das gelesen? Habt ihr das mitgekriegt? Es ist weit entfernt von unserer Kultur, da müssen wir noch mal reinschauen. Genau in dem Moment, wo es düster zu werden scheint und die ganze Gewalt des göttlichen Gerichtes hereinbricht, öffnet sich nämlich messianisch eine Tür, durch die wir hindurchgehen wollen. Vielleicht entsinnen sich die Bibelfesten von euch noch an die Szene von Abraham. Ich glaube, es ist 1. Mose 15 oder 17. Als Gott mit ihm einen Bund eingeht. Archaisch, gespenstisch wirken diese Bilder auf uns. Abraham wird dort befohlen, Tiere zu zerteilen. Dann sieht er in einer Art Tagtraum, wie eine Feuerflamme zwischen diesen Tieren hindurchgeht und alles verzehrt. Unser Text hier eröffnet uns das Verständnis für diese Symbolik. Die beiden Texte gehören zusammen. Da wird ein Bund geschlossen, mit einem Opferritual verknüpft. Plötzlich verstehen wir, und das wird hier ja erklärt in diesem Text, wer durch die zerteilten Opfertiere hindurchschreitet, sagt damit, wenn ich meinen Teil nicht einhalte, dann soll es mir so ergehen wie diesen Tieren. Das ist die Symbolik. Wirkt brutal auf uns und unattraktiv für militante Tierschützer. Aber diese uralte Symbolik stammt aus einer Zeit, in der man so starke Rituale brauchte, weil es eben keine höhere Instanz, keinen höheren Gerichtshof gab, den man im Falle eines Vertragsbruches anrufen konnte. Man konnte sich nur selbst verpflichten. Und das Erstaunliche ist jetzt, Gott selbst bei Abraham als Feuersäule geht diesen Weg durch die zerteilten Tierhälften und verpflichtet sich also mit seinem eigenen Leben, sein Versprechen an Abraham und seinen Nachkommen zu halten. Das ist die starke Symbolik. Und hier in Jeremia, nun scheint das Gerichtswort umgekehrt auf das Volk zurückzufallen. Es ist damit ein Selbsturteil, weil ihr nicht bereit wart, Freiheit zu gewähren, wird euch keine Freiheit gewährt werden. Und doch öffnet sich, wie ich sagte, ein messianisches Fenster, denn letztlich ist der Weg Jesu die Umkehrung dieser menschlichen, gerichtlichen Dynamik. Denn Jesus nimmt die letzte Konsequenz des menschlichen Handelns auf sich, indem er für uns stirbt. Er nimmt den Platz ein der zerteilten Opfertiere. Nun wird uns klar, wie sehr wir Menschen, Abraham, die Oberen Israels, wir an dieser Stelle die Konsequenzen des Wortbruches zu tragen hätten, den wir doch selber eingegangen sind. So führt der Text also in das Gericht hinein, aber auf wundersame Weise durch die Brille Jesu betrachtet und des Neuen Testamentes auch wieder heraus. Somit können wir, wenn wir Jesus nachfolgen, diesen Text nur als Freigelassene lesen. Und als eben solche Freigelassenen werden wir unserem Status nur dann gerecht, wenn wir zu Mittlern der Freiheit für andere werden. Genau das ist ein zentraler Gedanke des Sabbatsjahres, das wir durchführen wollen. Sensibel werden für die konkreten Aufträge der Freilassung. Ob das Christen sind, die unschuldig weggesperrt wurden, ob das Süchtige sind, denen unsere Moralität den Raum nimmt, ehrlich den Weg in die Freiheit zu gehen, ob das Jugendliche sind, die Dinge mal in aller Freiheit anders und auch nicht immer richtig angehen wollen, oder aber Dozenten der Hochschule, die einen Text mal anders hinterfragen als die traditionelle Deutung. Da, wo wir die Freiheit wagen und auch mal den Preis dafür zu bezahlen bereit sind, steht Gott hinter uns und wird dafür sorgen, dass nicht Relativismus, Beliebigkeit, anything goes die Früchte sind, sondern eine neue Hingabe, eine gefestigte Beziehung, eine tiefere Erkenntnis. Und das sollen die Früchte sein des Sabbatjahres, die sich hier in diesem Text vielleicht nur zaghaft andeuten. In diesem Geist ist es gedacht, wollen wir es durchführen, von diesem Geist wird es durchdrungen sein.